Hart, aber voll. Mit Linus und Hannes.
Hallo und herzlich willkommen zu unserer zweiten Folge unseres grandiosen Podcasts. Hier mit mir Hannes und
Linus. Ja, von mir auch ein herzliches Hallo.
Und wir möchten uns erstmal bedanken für die gute Resonanz, die wir auf unsere erste Folge erhalten haben. Wir haben hier in unseren Statistiken sagenhafte 174 Hörer. Das ist ziemlich gut, oder Wiedergaben, das ist ziemlich gut für eine erste Folge. Und deswegen machen wir jetzt nach 3 Monaten Pause, die wir natürlich nur zum Sammeln besserer kreativer Ideen.
Richtig, zur Recherche und Ähnliches verwendet genau. haben. Dazu ist auch zu sagen, die Spotify-Bewertung war auch recht positiv. Ich glaube, 4,5 Sterne oder so.
Das ist, also wir kriegen den einen, der da nicht 5 Sterne gegeben
hat. Ich glaube, das war Nico Pech selber wahrscheinlich.
Aber ja, ich hoffe es. Ich hoffe, er hat das auch gehört. Aber auf jeden Fall, wir machen jetzt die zweite Folge. Und wir freuen uns heute über unser besonderes, tolles Thema, weil das ist jetzt auch richtig, also das ist nicht so aus der Welt gegriffen wie unsere letzte Folge, sondern wir beschäftigen uns jetzt ganz konkret damit, dass das schöne viele Geld, was du auf deinem Sparbuch hast, dass das jetzt langsam weggeht.
Und das schwindet, genau. Ja. Wir sind heute sehr aktuell dabei, würde ich sagen. Genau, wir reden heute über Inflation und die damit verbundene Eurokrise. Da gibt es ja sehr viele Parallelen. Und vielleicht können wir auch ein bisschen diskutieren über so verschiedene Inflationstheorien. So, da gibt es ja derzeit sehr viel Unmut auch so in der öffentlichen Debatte darüber.
Ja, und wir trinken dazu Rotwein, weil es gab viele Vorschläge, dass wir entweder mehr oder weniger Alkohol trinken sollten. Also haben wir uns jetzt mal für mehr entschieden. Wir probieren das auch mal mit dem weniger vielleicht irgendwann.
Aber ja, sicher.
Schauen wir mal. Und wir fangen natürlich damit an. Wie sieht denn die Bild das?
Wie sieht denn die Bild das?
Ja, immer wenn es um zeitgenössische deutsche Bibliothek genau geht, dann muss man natürlich fragen, wie sieht die Bild das?
Hast du da eine schöne Schlagzeile auf?
Nein, habe ich nicht, aber ich weiß, dass du ab und zu auf bild.de dich traust. Und
naja, die Bild ist ganz in ihrer Manier, mal wieder die öffentlichen Massen einheizen, streng auf die neoliberale Linie zu bringen. Ich meine, die Inflationstheorie der Bild ist ja relativ stabil auf der Linie von Milton Friedmans quantitativer Theorie, oder? Wenn die Geldmenge steigt, dann muss auch die Inflation steigen, was natürlich völliger Schwachsinn ist.
Ja, und das, ich weiß nicht, das ist ja sehr, ja, wie soll ich sagen, hochtrabend ausgedrückt, aber im Prinzip ist es einfach das, was man, wenn man einen BWL-Justus fragt, warum können wir nicht einfach mehr Geld drucken, dann wird er dir diese Antwort geben. Aber jetzt können wir mal kurz darüber reden vielleicht, ja, ob das so der Fall ist. Stimmt das denn? Dinos als...
Nein, das stimmt natürlich nicht. Weißt du, was interessant ist? So haben wir das, glaube ich, auch in der Schule gelernt. Ich weiß es nicht, wie es bei dir ist, aber bei mir war es jedenfalls so, dass das quasi Inflation ein Naturgesetz ist, so ein volkswirtschaftliches. Also wenn sich die Geldmenge irgendwie ums Doppelte erhöht, dann muss auch sofort irgendwie die Inflation 100% betragen, weil das ist halt einfach so gesetzt oder das Geld verliert dann Wert. Aber das ist natürlich völliger Unsinn, oder? Also ich meine, wenn du jetzt heute jedem deutschen Bürger 1 Million auf sein Konto überweisen würdest und die würden das nicht ausgeben und keiner würde es wissen, wieso sollte das Geld dann Wert verlieren? Ist doch völlig irrsinnig.
Ja, es kommt erst dann ins Spiel, wenn Geld einfach mehr in den Kreislauf eingeschossen wird, dann wird das halt erst relevant. Das heißt, wenn Geld gedruckt wird und das direkt dann ausgegeben wird, dann hat es einfach inflationstechnische Auswirkungen. Aber vielleicht möchtest du einfach mal ganz kurz erklären, was denn deiner Meinung nach gerade der Grund ist, warum wir eine Inflation von, wie viel waren es, über 8% hatten im August?
9%, glaube ich sogar, ja, voll. Also das Ding ist ja, was ich gerade gesagt habe, die Folgerung daraus ist, dass es keine geldmengetriebene Inflation gibt, sondern nur Angebot- und Nachfrageorientiert. Und was aus dem Beispiel, was ich gerade meinte, wäre halt nachfrageorientiert, oder? Wenn halt viel zu viel Nachfrage einfach auf zu wenig Angebot stößt, dann ist ja klar, dass sich die Preise erhöhen, oder? Und so ist es auch heutzutage, genau, ist es eben angebotsgetrieben. Also die Energiepreise werden einfach sehr teuer durch die Umstände, die wir nun mal haben mit Ukraine-Krieg und die Lieferketten, die unterbrochen sind in China durch den Corona-Schock, tragen eben dazu bei, dass einfach alles teurer wird zu produzieren. Also das hat ja mitnichten mit einer Geldmenge zu tun. So. Dazu ist halt auch zu sagen, generell, ich meine, dieses Problem dieser riesigen Geldmenge oder dieser Ausweitung dieser verzweifelten Politik der EZB, die ist ja nicht erst seit gestern, oder? Also das ist ja, glaube ich, wann haben sie angefangen? 2014, glaube ich, haben sie den Nullzins eingeführt. Nee, 2017 haben sie den Nullzins eingeführt und 2014 waren sie unter 1%. Also das ist ja schon Jahre her. Dass das natürlich keinen Einfluss darauf hat, ist ja völlig klar. Das sieht man an der Statistik.
Ja, und das, also diese Inflationszahlen, die kommen halt, vielleicht muss man das auch nochmal dadurch erklären, das kommt halt einfach dadurch, dass man eine Inflation gar nicht an der Geldmenge misst, wie man jetzt aus dieser Theorie glauben könnte. Nein, man misst es ja daraus, dass man einen Warenkorb aufstellt und dann sich beobachtet, wie dieser Warenkorb sich verteuert. Das heißt, wenn jetzt also Energiepreise wieder nachlassen, wenn die Produktionsketten wieder anlaufen, dann wird diese Inflation sich einfach wieder selbst bereinigen, ein Stück weit. Und jetzt können wir vielleicht mal kurz beurteilen, wie reagieren denn die Zentralbanken, weil das ist ja das, was uns heute interessiert, ja. Wie reagieren die denn auf diese Inflation?
Also wir haben es ja gesehen, die meisten Zentralbanken, vor allem in westlichen Ländern, reagieren mit Zinserhöhungen darauf, ja sehr starken Zinserhöhungen. Also ich glaube, die EZB, dieser Sprung von 0,75%, das war ja, glaube ich, der stärkste in ihrer Geschichte sogar. Das ist halt die klassische quantitative Antwort darauf, einfach Zinserhöhungen, um der Wirtschaft quasi die Luft zum Atmen abzuschnüren, um die Inflation zu
verringern. Wir reden jetzt hier sehr technisch darüber, aber vielleicht möchtest du noch mal kurz erklären, warum glaubt man denn, dass das hilft? Oder warum hilft das? Das hilft ja
es ist tatsächlich. Halt, ich weiß nicht, wie du dazu stehst, aber es ist halt eingefasst in einfach eine insgesamte Theorie. Oder es ist halt eingefasst in diese Theorie, die Zentralbank kann die Geldmenge steuern und die Geldmenge wirkt sich dann auf das Wirtschaftswachstum aus. So. Und mit dieser Zinserhöhung oder mit der Zinsverniedrigung versucht man eben genau diese Geldmenge zu steuern und hat den Glauben, dass das einen direkten Effekt hat. So, und dass man ja, also wenn man die Zinsen erhöht, dass das einen Effekt auf die Wirtschaft hat, ich glaube, das ist relativ unbestritten, oder? Aber wenn man die Zinsen eben verniedrigt, was man gesehen hat in den letzten Jahren, dann muss das nicht unbedingt Wirtschaftswachstum bedeuten. Und ja. Das kannst du zum Beispiel, das muss ich jetzt noch dazu sagen, das Beispiel, das kannst du auch ganz einfach selber überprüfen. Also wenn du überlegst, nur weil jetzt die Zentralbank, keine Ahnung, die Zinsen um 0,5% erhöht, da hast du nicht plötzlich das Geld, um eine Immobilie zu kaufen, oder? Aber wenn du eine Immobilie kaufen willst und die Zentralbank vielleicht ankündigt, sie ändert ihre Geldpolitik, dann wartest du vielleicht wirklich nochmal ein Jahr, dass du dann, keine Ahnung, 0,5% oder 1% bessere Zinssatz bekommst, oder? Also da sieht man diese Asymmetrie von Zinserhöhung und Zinsverniedrigung.
Und das ist halt auch so, wenn du die Zinsen erhöhst, dann ist es auch einfach schwieriger für Unternehmen, Investitionen zu tätigen. Ganz konkret, wenn wir jetzt ein Unternehmen haben, das produziert vielleicht ein kleines Teil in China, aber vielleicht haben sie schon länger überlegt, das zu verlagern nach Europa. Jetzt ist es halt auch einfach schwieriger für solche Unternehmen, Investitionen zu tätigen, weil halt Kredite so teuer sind. Also auch bei der Energiepolitik. Und für Unternehmen lohnt sich ja zum Beispiel auch Photovoltaikanlagen jetzt sehr schnell. Und jetzt wäre es auch einfach ein guter Moment, vielleicht so eine zu bauen. Jetzt ist aber der Kredit so hoch, dass du das nicht machen kannst. Das heißt, es verschärft diese Preiskrise. Und auf der anderen Seite müssen halt Unternehmen jetzt viel aggressiver auch die höheren Kosten an ihre Kunden weitergeben. Das heißt, dass auch der Endverbraucher dann einfach viel höhere Preise bezahlt. Das heißt, einen höheren Zinssatz einzuführen, das verstärkt ja eigentlich nur das Problem.
Ja, genau, das ist der ganze Punkt, wie gefährlich eigentlich diese Theorie in der derzeitigen Situation ist. Weil wir haben ja eine ganz andere Situation, weil man reagiert ja darauf, als wäre es Geldmengen getrieben mit diesen Zinserhöhungen, aber es ist ja nicht Geldmengen, es ist ja eben durch Energiepreise getrieben. Und was dann passiert ist, dass du dir einfach eine doppelte Rezession schaffst. Du hast einmal diesen Rezessionsfaktor durch die Energiepreise, durch die Unternehmen, man hört ja mal diese ganzen Beispiele, was weiß ich, wo dann der Gaspreisabschlag sich vervierfacht hat oder so und dann plötzlich Bäckereien irgendwie 4 Millionen Euro zahlen müssen für einfach nur Energie. Aber auf der anderen Seite schaffst du dir noch eine zweite Rezession mit diesen, wie du es gerade ausgeführt hast, Zinserhöhungen. Und das ist halt echt ziemlicher Wahnsinn so.
Und das ist ja auch beeindruckend, weil in Deutschland ist man da besonders betroffen. Wir sind ja ein stark produzierendes Land und wir importieren ja auch viele Güter aus China und so. Und wir sind ja auch eigentlich, glaube ich, der größte Gasimporteur in Europa. Ja,
das kann gut sein, das weiß ich jetzt aber nicht.
Ja. Auf jeden Fall mehr als Frankreich zum Beispiel. Wir sind ja einfach energiegetrieben, sehr abhängig vom Gas. Wir sind besonders getroffen von den höheren Energiepreisen. Und gerade die Deutsche Zentralbank, die Bundesbank, hat ja, ich habe ja eben schon erklärt, dass Deutschland sehr stark getroffen ist, weil wir eben viel Energie verbrauchen. Und da ist ja gerade bezeichnet, dass die Deutsche Bundesbank die EZB aufgefordert hat, die Zinsen so stark zu erhöhen. Jetzt kann man sagen, wäre man den Forderungen der Bundesbank nachgekommen, was hätte das denn für Auswirkungen gehabt? Das wäre ja ganz dramatisch geworden wahrscheinlich.
Ja, richtig. Vor allem, man weiß ja, dass die Deutsche Bundesbank immer sehr konservativ in ihren Erfahrungen und in ihrer Politik ist. Damals unter dem alten Chef noch, der ja auch ziemlich gewettert hat gegen die Staatsfinanzierung, die EZB ja unter dem Stabilitätsmechanismus betrieben hat. Also in Deutschland ist man ja immer sehr kritisch, was solche starken Zinssprünge, egal ob hoch oder runter, angeht. Aber ja, wie gesagt, also kann man sehr froh sein, dass in der EZB derzeit kein Deutscher sitzt, ne, im
Präsidium. Aber vielleicht sollten wir einfach mal ein bisschen über die EZB reden. Das ist ja nämlich eine hochinteressante Organisation in Europa. Und ich weiß, dass du ein großer Kritiker der EZB bist. Aber vielleicht fangen wir mal an, damit zu erklären, was denn für eine Rolle die EZB in Europa übernimmt.
Ja.
Also die EZB ist ja die Zentralbank des Euros. Und damit bestimmt sie eben die Geldpolitik für die gesamte Eurozone, also für die in vielen Staaten, die im Euro beteiligt sind, das ich leider gerade vergessen habe. Und es werden ja dann am 1. Januar doch ein Land mehr mit Kroatien. Und das Besondere ist, dass während die Federal Reserve in den USA, mit der die EZB ja oft verglichen wird, weil das ja auch eine wichtige Zentralbank ist, während die Federal Reserve sehr stark politisch kontrolliert wird, auch demokratisch, ja, USA kann man drüber streiten, aber im Prinzip ist es unter Kontrolle der Legislative. Die EZB, unter welchen Kontrolle steht denn die EZB eigentlich?
Ja, also man hat ja schon diese Theorie irgendwie erarbeitet, auch in deren Wirtschaftstheorie, dass man die Zentralbank immer unabhängig gestaltet, also dass sie eigentlich von jeglicher politischer Kontrolle fernbleibt. Ich glaube, das ist auch so, also ich glaube, es ist sogar auch geschrieben so in den USA, dass es so ist, aber die Realität sieht natürlich völlig anders aus. Also natürlich ist die EZB ja getrieben auch von der Politik, die die EU-Kommission, das EU-Parlament verabschiedet und vor allem natürlich in Europa, das ist ja eigentlich das größte Problem der Eurozone von den einzelnen Mitgliedstaaten und den mächtigsten Deutschland und Frankreich, deren Politik. Also da irgendwie abzustreiten, dass es politische Verbindungen bzw. Einflussnahme gäbe, wäre nicht völlig lächerlich.
Aber dennoch versteckt sie sich hinter welchem Ziel nochmal? Was ist das oberste Ziel?
Natürlich, das oberste Ziel ist die Preisstabilität.
Wie gut klappt das denn zurzeit?
Das klappt wunderbar, das sieht man ja. Also haben wir ja gerade schon drüber gesprochen, 9% Inflation. Gut, da können sie nichts dafür. Das Problem ist die Politik, die sie davor gemacht hat. Also das, was sie derzeit machen, würde ich vielleicht gar nicht so kritisch betrachten. Also wie gesagt, es gibt dieses Problem, dass sie eben darauf reagieren mit Zinserhöhungen, was wir gerade besprochen haben, aber das ist bei weitem nicht so fatal, wie was sie die Jahre davor gemacht haben. Und das war einfach den Markt mit Geld zu fluten. Das ist ja allseits bekannt mit der Nullzinspolitik und ihrem wunderbaren Mittel, dem Quantitative Easing, da können wir dann auch noch drüber sprechen.
Über Quantitative Easing haben wir, glaube ich, das letzte Mal schon gesprochen.
Kann sein, ein bisschen, ja. Also und versucht haben, damit die Geldmenge auszuweiten, was natürlich überhaupt nicht funktioniert hat. Also da kann man sich ja auch die Zahlen anschauen. Also die Geldmenge 2008 war auf 9,4 Billionen, 2022 auf 16 Billionen. Also natürlich nicht das Doppelte, aber fast das Doppelte. Und die Inflationsziele der letzten 20 Jahre waren fast immer konstant unter 3%. Und wenn man die Finanzkrise rausnimmt, unter 2%. Also die Inflationsziele sind sogar unterschritten worden bei einer Geldmengenauswertung, von der ich gerade ausgeführt habe. Das widerspricht ja direkt diesem ganzen Terminus, was die da praktizieren. Ne?
Das ist übrigens so interessant. Also tatsächlich strebt ja die EZB eine Inflation von 3% an.
2%, glaube ich, ist ja Inflationsziel.
Warum macht sie das? Weil man eben irgendwann mal gesagt hat, ja, es gibt eine Zielinflation, wenn das Geld nicht in einer gewissen Art und Weise entwertet wird, dann verlangsamt das die Wirtschaft. Und natürlich ist es jetzt, wie das Geld entwertet wird, es wird ja nicht wirklich entwertet. Aber
Es wird halt nicht entwertet, die Preise steigen, das ist
genau. Tatsächlich ist es, also wenn man jetzt der Bild zuhören würde, dann müsste eigentlich unser Ziel 0% Inflation sein, dass der
Die schwäbische Hausfrau
so ihr Geld da, ihr zusammengespartes auf die Seite legt und irgendwann kauft sie sich einen Porsche.
Genau richtig.
Und das ist halt eigentlich nicht erwünscht. Warum ist es nicht erwünscht? Weil das halt Investitionen stoppt. Deswegen strebt man ja sogar eine gewisse Inflation an.
Ich glaube, es ist auch so ein bisschen statistische Ungenauigkeit, weil man nie wirklich genau, also das ist ja auch nur eine Annäherung, wie man die Inflationsrate berechnet und dann gibt man sich so einen kleinen Prozentquantil, wo man noch ein bisschen so machen kann. Ja, genau. Also wie gesagt, das Problem ist auch natürlich, mit welchen Mitteln man das betreibt. Und was man sieht, ist, dass die EZB eine sehr verzweifelte Politik in den letzten Jahren betrieben hat. Also was man ja schon, ich glaube, vielleicht haben wir das schon letztes Mal besprochen, aber dieses Quantitative Easing, das ist ja wirklich wovon hat Olaf Scholz immer gesprochen? Die Bazooka. Die Bazooka der Geldpolitik, oder? Also mehr geht ja sozusagen nicht, als dieses Mittel einzusetzen.
Aber das ist ein valides Mittel. Es ist ein valides Mittel.
Es ist ein valides Mittel, absolut.
Ich glaube, da haben wir es jetzt mal schon drüber gesprochen. Genau, da empfehle ich dann auch nochmal, das anzuhören. Aber vielleicht können wir nochmal ganz kurz darüber reden, warum agiert denn die EZB so aggressiv nach der Finanzkrise?
Das ist ein interessantes Thema überhaupt nach der Frage, wieso steht der Euro eigentlich so schlecht da und wieso ist er eigentlich schon immer so schlecht dagestanden? Und meine These ist, weil der Euro von vornherein ein politisches Projekt war. Es war halt nie ein wirtschaftliches Projekt, sondern war ja einfach ein Projekt der europäischen Einigung, um die europäischen Staaten aneinander zu binden über irgendeine Währung. Und diese Probleme, die man dann hatte, innerstaatlich oder intrastaatlich, also zum Beispiel, dass die Südländer, also Griechenland und Spanien und Portugal damals und heutzutage auch noch Italien, überhaupt nicht in dem Maße konkurrenzfähig sind wie die Nordstaaten. Das wollte man einfach kaschieren. Und man hat schon sehr viele, sag ich mal, Mittel der EZB eingeräumt, beziehungsweise so Schlupflöcher, um eben diese diese Ungleichheiten zu kaschieren. Also vor allem, dass, ich meine, die EZB bis heute diese Staatsfinanzierung betreibt, die ist ja de facto illegal. Die Jura hat ja, glaube ich, der Europäische Gerichtshof, ich weiß nicht, ich glaube 2014 oder so war das auch, geurteilt, dass es diese Staatsfinanzierung zwar irgendwie doch rechtswidrig ist, rechtskonform ist, aber das war mit einer sehr komischen Deutung. Und das Bundesverfassungsgericht hat es ja vor 2 Jahren, 2020, sogar explizit gesagt, dass es mit dem deutschen Grundgesetz so nicht vereinbar ist. Ne? Also so wie der Euro gebaut ist, institutionell, ist er einfach falsch.
Vielleicht sollten wir dann einfach mal kurz erklären, warum, wie ist denn der Euro gebaut? Wir haben schon erklärt, die EZB ist ja an der Spitze des Euro, regelt den Euro. Dabei ist auch hier, also ich weiß, du siehst es als großen Konstruktionsfehler, das kann man aber eigentlich nicht wirklich abstreiten. Die EZB macht ja die Geldpolitik. Mhm. Und was besonders unique ist, wir konnten uns ja nie einigen, in Europa eine gemeinsame Wirtschafts- oder Steuerpolitik zu machen. Das heißt, wir haben eine Währung, die uns alle zusammenbindet, aber wir können nicht gemeinsam agieren. Und das hat halt für Spannungen gesorgt. Und also für die, die sich nicht mehr daran erinnern können, 2013 galt der Euro ja schon mal als fast erledigt.
Ja, genau.
Und den hat man dann ja mit Ach und Krach gerettet. Und das kommt uns jetzt alles wieder ein bisschen nicht entgegen, weil wir jetzt ja in Italien eine neue Regierung haben. Nicht mehr ein Ex-EZB-Chef, sondern eine
Neofaschistin.
Eine Neofaschistin, die aber doch gern hätte, dass Brüssel ihre Rechnung bezahlt. Und dabei ist Italien ja das am höchsten verschuldete Land in der Eurozone.
Wobei tatsächlich interessant ist, dass so in diesen Südländern auch in den rechten populistischen Parteien diese Eurokritik viel leiser ist als bei uns mit zum Beispiel der AfD oder dem Rassemblement National in Frankreich, weil die natürlich wissen, dass sie natürlich deutlich profitieren von diesem Euro derzeit auch noch. Ich meine,
wir ja auch.
Also. Ja, sicher. Also wir sind wahrscheinlich, Deutschland ist wahrscheinlich der größte Profiteur, weil natürlich den Binnenmarkt erschaffen hat damit und natürlich sehr billig exportieren kann. Aber genau, und wenn wir vielleicht nochmal drüber reden, an diese Anfangsschwierigkeiten des Euro, also wie das damals abgelaufen ist, ist ja auch sehr, sehr abenteuerlich, dass ja vor allem in diesen Südländern, das denke ich, war ja jedem rational denkenden Menschen bewusst, dass Griechenland nicht eine ähnliche Wettbewerbsfähigkeit hat wie Deutschland, aber was die damals ja auch gemacht haben, ist im großen Stil einfach die Zahlen zu fälschen, oder?
Also, ja, da gab's mit Hilfe von Goldman Sachs.
Genau, mit Goldman Sachs, und die haben den, also der griechische Staat hat Goldman Sachs damals, glaube ich, 500 Millionen Euro überwiesen für krude Dienste, die sie nicht genauer spezifiziert haben, aber da ist also ziemlich klar, dass die einfach Schulden verschleiert haben, um diese Maastrichter Kriterien zu erfüllen, also die Kriterien, die vorgeschrieben sind.
Genau, und diese Kriterien, die kann man auch nochmal kurz wiedergeben, weil die sind einfach sehr einfach. Das waren, glaube ich, 3% maximale Neuverschuldung gegenüber des BIPs jedes Jahr. Ich glaube, ein Haushaltsdefizit, das nicht 60%,
genau,
übersteigt. Und es gab noch ein Preisstabilitätskriterium.
Ja, und ich glaube, also wenn es quasi 60% übersteigt, dann muss jedes Jahr ein Zwanzigstel diese Differenz zwischen 60% und dem darüber ausgeglichen werden. Das ist auch interessant, weil die haben das ja ausgesetzt. Also in der Corona-Krise haben die diesen Schuldenmechanismus ja, glaube ich, ausgesetzt. Und ich glaube, da erst 2024 planen die ihn wieder aufzunehmen. Was ja auch, aber auch bescheuert ist, weil kein Land in Europa oder kein währungspolitisch wichtiges Land in Europa diese Schuldenkriterien erfüllt. Also wir liegen ja alle drüber. Also Deutschland, ich habe vorher nochmal nachgeschaut, hat ungefähr 60% des BIP Schulden. Frankreich 100% und Italien 134%. Also zwar der nominale Wert bewegt sich ungefähr gleich, also bei allen bei ungefähr 2,5 Billionen, aber das BIP unterscheidet sich natürlich. Aber man sieht ja daran, dass diese Schuldenregelung eigentlich völlig aus der Luft gegriffen ist.
Und da ist auch sehr interessant, auch hier wieder ein Konstruktionsfehler der EZB. Was passiert, wenn man gegen diese Stabilitätsmechanismen verstößt? Man bekommt eine Buße, dass man jetzt Geld bezahlen muss dafür, dass man... Ja. kein Geld hat, was also ganz offensichtlich mehr Probleme erzeugt, als es löst.
Ja.
Auch das wurde ja auch nicht immer konsequent umgesetzt. Da gab auch mal eine Verwarnung, als Deutschland das nicht eingehalten hat.
Ja.
Und da müssen wir vielleicht auch nochmal über Griechenland reden. Weil Griechenland ist einfach ein ganz, ganz spannend.
Ja.
Weil ich habe jetzt einen Artikel, da wird auch nicht mal so viel drüber geredet, aber bis heute bürgt ja Deutschland für Griechenland. Und die haben ihr Defizit abgebaut, allerdings langsam, sehr langsam. Und man muss sich das mal vor Augen führen, in welcher Krise 2013 dieser Währungsraum stand.
Ja.
Und das ist auch nicht wirklich vergleichbar mit der jetzigen Situation, weil im Moment trifft es alle europäischen Länder gleich. Damals konnte ja Griechenland einfach ihren Staatshaushalt nicht refinanzieren. Und das war auch einfach, das ist auch einfach ein Fehler, den damals die griechische Regierung nach Einführung des Euros gemacht hat, der sich jetzt einfach nicht mehr ausbügeln lässt, den die EZB immer weiter rettet. Ja. Aber vielleicht sollten wir nochmal die Geschichte rekonstruieren, wie das, weil wir haben schon erwähnt, dass also Griechenland sich mit Goldman Sachs daran vorbeigeschummelt hat. Was ist denn dann passiert?
Naja, generell, also was die Griechen dann gemacht haben, ist, wie du gerade schon angesprochen hast, sich eben auch einen gewissen Sozialstaat aufzubauen, der natürlich Geld kostet und die quasi, das ist jetzt auch schon so ein bisschen Bildniveau, aber an jeder Schlagzeile ist irgendwo eine Wahrheit, sondern dass sie sich natürlich gewisse über ihre Verhältnisse gelebt haben. Also natürlich in einen großen Staatshaushalt aufgebaut haben, den sie selber nicht finanzieren konnten. Und wie du sagst, also ich glaube sogar dieses Jahr erst haben sie, also die Refinanzierung der Schulden erstmals wieder in den Haushalt integrieren können und refinanzieren können. Aber die Probleme, die inhärenten Probleme bleiben trotzdem bestehen. Und heutzutage sieht man ja auch sehr deutlich, ist dieses Problem weg von Griechenland auch eher hin zu Italien und Spanien geschoben worden. Und das ist deutlich verheerender, weil das deutlich größere Länder sind, die viel größere wirtschaftspolitische Bedeutung haben. So. Aber ja.
Genau, und Griechenland, aber Griechenland, warum man über Griechenland halt reden sollte, ist, weil es halt eine Case Study dieser falschen Konstruktion des Euros ist. Weil Griechenland hatte ja eine sehr, also hatte zwar sehr hohe Steuern, aber die wurden halt einfach schlichtweg nicht bezahlt von den Bürgern. Sie hatten ein hohes Investitionspotenzial, ich glaube, das konnte man nicht abstreiten. Ich glaube, die Kommission wusste ja sogar, dass Griechenland wahrscheinlich bescheißt bei den Zahlen. Aber man dachte halt, okay, von denen billigen Geld können sie sich halt Investitionen in Infrastruktur und in Bildung und so weiter leisten. Alles Investitionen, die sich ja ausgezahlt hätten. Aber wenn man halt Geld verschwenden möchte als Staat, dann muss man sie halt in Sozialausgaben investieren. Und das haben sie halt gemacht. Und wenn sie damals eben mit einer gemeinsamen europäischen Wirtschaftspolitik ordentlich investiert hätten, dann hätten sie halt durch den Euro, also da hätte der Euro sein Versprechen einlösen können für diese Länder, hätten sie plötzlich eine ganz expansive Wirtschaft erlebt und dann auch einen positiven Beitrag geleistet. Aber dann, als der Euro versagte in Griechenland, da hat man ja was anderes gemacht.
Ja, genau. Und das ist das größte Problem, eigentlich auch damals zu kritisieren. Also
vielleicht sollen wir, Entschuldigung, dass wir die ganze Zeit zurückspringen, aber wir müssen vielleicht nochmal ganz kurz erklären, wann war denn der Punkt, wo Griechenland wirklich ganz tief in der Scheiße steckte, um das so auszudrücken?
Also ich glaube, der Punkt, wo es wirklich dann losgegangen ist, ist, als die EZB sich geweigert hat, die Staatsanleihen weiter aufzukaufen und gesagt hat, wir machen das nicht mehr und dann quasi Griechenland keine Möglichkeit mehr hatte, sich zu refinanzieren, weil die Staatsanleihen auf dem freien Markt praktisch wertlos waren. Und das hat die EZB ja dann revidiert, also als Mario Draghi ja dann diesen berühmten Satz gesagt hat, na, wir retten Euro, whatever it takes, so, dann hat sich das wieder ein bisschen stabilisiert. Aber an diesem Punkt, als sie kurzzeitig gesagt haben, wir kaufen das nicht mehr, glaube ich, da war wirklich einfach ein Problem, weil die hatten kein Geld mehr. Also es war einfach keine Möglichkeit mehr, sich zu refinanzieren.
Da gab es auch Money Runs.
Ja, genau.
Das waren auch sehr apokalyptische Bilder, die da.
Ja, richtig. Ich meine zu
Recht. Die Amerikaner übrigens, die Republikaner zeigen die ja bis heute gerne, dass das also ein unvermeidbarer Ausgang einer unverantwortlichen Fiskalpolitik sei.
Ja. Aber das ist eben falsch. Und was man da eben gemacht hat, das ist das größte Problem, ist, dass man versucht hat, wieder auf dieser monetären Ebene zu bleiben und nicht auf die realwirtschaftliche Ebene runterzugehen. Dass man gesagt hat, ihr müsst die Schulden ausgleichen, aber nicht gesagt hat, wir lassen vielleicht eure Schulden oder machen einen Schuldenschnitt und helfen euch dabei, mit neuem frischen Geld eure Realwirtschaft aufzubauen. Ich meine, Griechenland hat ja durchaus eine Wirtschaft, wie gesagt, natürlich nicht zu vergleichen mit den nordeuropäischen Staaten, aber dass das möglich ist, das hat zum Beispiel Irland oder Portugal gezeigt. Und das ist das Problem, dass man damals nicht gesagt hat, wir bauen eure Wirtschaft aus, sondern dass die gesagt haben, wir kürzen euch die Sozialausgaben und den ganzen Staat zusammen, damit ihr uns die Schulden zurückzahlen könnt. So, das war einfach nicht langfristig gedacht, aber wie gesagt, die EZB bewegt sich seit ihrer Gründung immer innerhalb ihrer eigenen Ideologie und das ist dieses neoliberalen Gedankenguts, was geprägt ist von Milton Friedman und
zugegebenermaßen von Hayek. War das aber auch politisch, glaube ich, schwer zu verkaufen. Ich weiß auch, dass die Bild damals sehr gehetzt hat, dass man ja die faulen Griechen finanzieren müsste, dass die ehrlichen deutschen Steuerzahler die faulen Griechen das Geld in den Arsch schieben würden.
Ja.
Und da gab es auch einfach irgendwann so viel innenpolitischen Druck und auch, ich weiß besser noch, dass die CSU, glaube ich, da damals sehr dagegen war, das zu finanzieren. Das
kann gut sein,
und was natürlich albern war, weil man konnte den Euro ja in dem Moment einfach nicht scheitern lassen. Das wäre
also
sehr dramatisch geworden.
Absolut.
Und das heißt, man musste quasi diesen monetaristischen Weg wählen, aber man hätte dann halt klammheimlich auch zum Beispiel durch Quantitative Easing oder so, hätte man ja einfach wieder in die Realwirtschaft eingreifen können.
Ja, ich meine, aber das ist ja auch der ganze Punkt, oder warum ursprünglich die Idee ist, dass die Zentralbank unabhängig ist, weil sie eben genau von solchen innenpolitischen Druck eben nicht bescholten sein sollte, weil Geldpolitik halt nun mal keine Sache für eine Masse ist, also nicht falsch verstehen, oder? Aber es ist halt einfach ein sehr komplexes Thema, was sich dann zum Beispiel in der Bild-Zeitung natürlich schön stilisieren lässt, aber natürlich nicht die komplexe Wahrheit abbilden kann, die es eigentlich besitzt. Und dass das eben Experten regeln müssen, die, was weiß ich, das genau studiert haben oder sich mit der Lage auskennen. Und das ist genau das, wie du sagst, natürlich ist da ordentlich Stimmung gemacht worden, vor allem bei uns. Also Deutschland ist ja das Währungs- und wirtschaftspolitisch wichtigste Land in der Eurozone und hat natürlich auch in der Kommission und im Parlament eine entsprechende Stimme. Also gegen uns kann man eigentlich ja nichts durchsetzen sozusagen. Und wie gesagt, dass da die Meinung mal sehr konservativ ist, ist auch klar. Aber genau, also das Ziel sollte ja jetzt eher sein. Also was man ja auch gemacht hat, ist nach der Corona-Krise sehr hohe Kredite zu vergeben. Und man überlegt ja auch ständig über Eurobonds, das wäre auch eine interessante Idee, damit quasi den verschuldeten Staaten im Süden zu helfen, ihre eigene Wirtschaft aufzubauen, wenn wir quasi einen gemeinsamen Fonds oder quasi gemeinsame Staatsanleihen ausgeben, die quasi auf die gesamte Eurozone ausgelegt sind. Das wäre eine sehr gute Idee, um das wieder zu refinanzieren. Ja. Generell, wie gesagt, du weißt ja, ich bin ein Vertreter von einer sehr lockeren Geldpolitik, weil ich meine, dass Geldpolitik an sich nicht wirklich die Wichtigkeit besitzt, die ja heutzutage eingeräumt ist, sondern eher der Fokus auf die reale Wirtschaft wichtig ist. Und natürlich das Mittel, wenn du sagst, also was das Beste wäre, war einfach ein Mittel der monetären Staatsfinanzierung. Also dass du da quasi sagst, die Zentralbank versorgt jeden Staat direkt mit Geld, indem sie ihm quasi verspricht, die Anleihen aufzukaufen. So wie es indirekt zum Beispiel Japan macht, die ja damit auch sehr gut fahren.
Naja, aber das, also in Japan finde ich ein schlechtes Beispiel. Also dieser Abismus, da war ja ein ganz schwieriges Kapitel. Japan ist ja, glaube ich, das vierthöchst verschuldete Land. Oder dritthöchste, und davor sind ja, ich glaube, Malawi und...
Ja, sicher, aber du kannst auch sagen, also das ist ein gutes Gegenbeispiel zum Beispiel. Also bei uns wird ja immer noch von irgendwelchen neoliberalen Knallköpfen, irgendwelchen Professoren da vertreten, bei, keine Ahnung, ja, 60% oder was weiß ich, mach mal 80% Staatsverschuldungsquote des BIPs, dann bricht alles zusammen. Dann haben wir Rieseninflation und alles ist ganz, ganz schlimm. Und Japan, ich glaube, ich habe vorher noch mal nachgeschaut, die haben 263% des BIPs Staatsverschuldung und ihr Wirtschaftswachstum bewegt sich ungefähr in einem Rahmen, wie es bei uns auch in den letzten Jahren getan hat. Zwar nicht so stark, aber um die 1-1,5%
Aber muss ich das mal vor Augen führen? Also China galt ja in den 80er und 90er Jahren...
Japan meinst du?
Verzeihung. Also Japan war ja in den 80er und 90er Jahren das, was China heute ist. Also das galt ja als die aufstrebende Wirtschaftsmacht, die den westlichen Ländern den Rang ablaufen würde. Und das ist dann ja tatsächlich nicht so gekommen. Man kann auch argumentieren, dass es vielleicht an dieser Wirtschaftspolitik lag. Ja, die haben ja ihr Wirtschaftswachstum, das wirklich sehr krass war, gestoppt. Aber ich muss mich da korrigieren, es war, glaube ich, auch viel demografischer Wandel.
Also ich bin jetzt in der japanischen Wirtschaftspolitik nicht so ganz firm. Was du aber sagen kannst, ist, dass sie zwar keinen so wirklichen Boom mehr hatten, also nicht wie du es vielleicht heute von China erwarten würdest, die ja wirklich sehr, sehr hohe Wachstumsraten verzeichnen können. Aber zumindest haben sie eine sehr stabile Wirtschaft. Und dann kann man ja auch fragen, warum ist das so? Also die haben ja, wie gesagt, 263% Staatsverschuldung. Und wie gesagt, das BIP wächst trotzdem weiter, stagniert zwar, also es ist, wie gesagt, kein Boom, aber sie sind relativ stabil. Und der Punkt ist einfach, dass sie ihrer Zentralbank die Macht gegeben haben, zu sagen, egal was passiert, ich kaufe die Staatsanleihen von Japan auf. So. Also wenn ein Shortseller oder irgendwelche Spekulanten auf dem freien Markt kommen würden und sagen würden, ne, wir machen jetzt damit Japans Untergang in Reibach, das würde nicht funktionieren, weil die japanische Zentralbank einfach alles konsequent aufkauft, was die japanische Regierung an Staatsanleihen verkauft. Und diese Macht haben wir der EZB, und das ist jetzt das größte Problem, nicht eingeräumt, aber sie macht es trotzdem. Und das ist diese ganze Dichotomie, die sich bei der EZB auftut. Sie muss eigentlich die ganze Zeit so eine Art Modern Monetary Theory fahren, versucht es aber trotzdem immer noch mit ihrer neoliberalen Ideologie zu verteidigen oder vereinigen und ist ja auch gesetzlich daran gebunden. Und deswegen bricht sie ja auch ständig Gesetze, weil sie muss das machen, damit sie den Euro stabilisiert, aber sie darf es eigentlich nicht.
Aber unter dem Perspektiv, ich weiß, dass du eigentlich in Gegner des Euros bist oder zumindest des Gesamteuros?
Ja, so wie er jetzt ist schon. Aber da frage ich mich, wie kann man auch Befürworter sein?
Wieso? Also
naja, aber wie gesagt, haben wir ja gerade besprochen, oder? Dass das eine hochinstabile Konstruktion ist. Das ist ja kaum zu bestreiten.
Aber ja gut, aber das kann ja durchaus sein. Aber nur weil das eine instabile Konstruktion ist, heißt es ja nicht, dass wir sie aufkündigen können. Also jetzt ein Nord-Süd-Euro einzuführen, wo ich auch heute nochmal gelesen habe, dass das die AfD ganz stark gepusht hat.
Ja, tatsächlich.
Moment. Es ist ja einfach ein unrealistisches Ziel, muss ich sagen. Wie soll das denn passieren?
Also eigentlich war ja so Eurokritik, dieser Gründungsmythos der AfD damals unter Lucke und Albrecht noch, war ja eigentlich so der zentrale Punkt. Ich glaube, Lucke selber ist ja auch Wirtschaftsprofessor in Hamburg. Damals hatten sie natürlich nicht ganz Unrecht mit der Problemformulierung, aber halt mit der Problemantwort ist, was sie ja auch meinten, war sehr stark irgendwie die südlichen Länder einfach ohne Schuldenschnitt rauszuschmeißen, das ist natürlich Schmarrn. Also du müsstest natürlich irgendeine institutionelle Regelung dafür finden, die Schulden dieser Staaten, die sie jetzt besitzen, zu tilgen, das ist klar. Auch die Target-2-Salden, die derzeit noch offen sind, das ist ein anderes Thema, das brauchen wir jetzt nicht besprechen, aber die irgendwie zu kompensieren und dann trotzdem aus dem Euro ausscheiden zu lassen. Das wäre aber auch, wenn du gewisse wirtschaftstheoretische Grundlagen annimmst, wie zum Beispiel die der Monetary Theory, in keiner Weise schlecht für diese Länder, weil wenn diese Länder eine eigene Währung hätten, hätten sie auch die Möglichkeit, sich selber zu refinanzieren. Wenn sie eine eigene starke oder stabile Realwirtschaft haben, dann wäre das kein Problem. Dann könnten sie mit dieser Währung auch konkurrieren im Weltmarkt und würden nicht mehr unter dieser Troika der EZB leiden, die ihnen jetzt den ganzen Staatshaushalt zusammenkürzt.
Aber da hast du einfach verkannt, dass Deutschland da kein ernsthaftes Interesse daran hat.
Ja, das ist natürlich, das stimmt schon, das realpolitisch irgendwie zu fordern, das ist schwierig.
Also Deutschland will es natürlich nicht. Effektiv kein Problem damit, für Griechenland zu bürgen. Das kostet uns eigentlich nicht so viel, aber wir profitieren halt in ungeheurem Maße davon, dass wir dort billig hin exportieren können und dass sie von uns importieren.
Und das ist auch die eigentliche Lüge, oder? Dass man irgendwie sagt, die Griechen kosten uns Geld, aber eigentlich ist es ja genau andersrum. Ne? Also wir sehr stark von dem Euro als Konstrukt profitieren. Das Problem ist nur, wie im gesamten Neoliberalismus, dass es einfach sehr, sehr instabil ist. Und wenn das mal platzt, also wenn der Euro sozusagen einen wirklichen Verfall hat, wie es damals 2013 angekündigt wurde, dann würde ich echt sagen, gute Nacht für die Weltwirtschaft. So.
Aber man muss einfach sagen, dass du coinst das Euro so wie Europa jetzt ist. Und als der Euro konstruiert wurde, glaube ich, hat man noch an eine stärkere Vereinigung Europas geglaubt. Ja. Und unter der Perspektive war das natürlich ein gutes Mittel, die Wirtschaften aneinander zu binden und die europäische Integration zu fördern.
Aber da gibt es doch bessere politische Mittel, als eine gemeinsame Währung einzuführen, die dann am Ende noch der Sargnagel für die ganze Welt ist. Also da gibt es doch wirklich bessere politische Maßnahmen, als Staaten aneinander zu binden. Also das Argument hört man auch immer, aber das, ich weiß nicht, das sehe ich nicht, das Argument.
Also ich muss sagen, zum Beispiel in dem Tourismus in diesen Ländern hat das sicher geholfen, dass man eine gemeinsame Währung
eingeführt hat. Ja, sicher. Also generell auch mit dem Warenwirtschaftsaustausch, natürlich ist es nicht schwarz-weiß, auch die haben profitiert mit gewissen Exporten. Es ist immer einfacher, irgendwie eine gemeinsame Währung.
Das griechische Öl.
Ja, genau. Das Olivenöl und die Pasta aus Italien. Natürlich hat das auch einen gewissen wirtschaftlichen Aufschwung gebracht. Und natürlich, auch nachdem Mario Draghi gesagt hat, so, wir retten den Euro, whatever it takes, war es natürlich auch besser für sie, weil, wie gesagt, diese Versicherung auch eine gewisse Stabilität in ihre Wirtschaft reingebracht hat. Also das war für alle Staaten relativ gut. Und wie gesagt, was er damals gemacht hat, war ja essentially einfach diesen Weg von Japan folgen, den Weg der MMT folgen, zu sagen, wir kaufen einfach die Staatsanleihen auf. So.
Aber was, das sollten wir jetzt auch machen. Du sprachst ja davon, dass quasi der Doomsday-Moment für die Weltwirtschaft sein könnte, dass das platzt. Aber was spricht denn dagegen, wenn jetzt die EZB ihre gesetzlichen Grundlagen verändern würde? Ich weiß gar nicht mehr, welcher Vertrag das war.
Der Maastrichter-Vertrag.
Maastrichter-Vertrag. Also wenn man das verändern würde, ja, also dieses Aufkaufen von Staatsanleihen bedingungslos wie in Japan, wenn man das einfach etablieren würde, abgesehen von den Schwierigkeiten, das politisch zu verkaufen, würde da noch was für dich gegen den Euro sprechen?
Ja, nein, dann nicht. Aber da würde ich sagen, das ist 100-mal unrealistischer, das zu fordern realpolitisch, dass die EZB jetzt eine MMT macht nach der Idee von Japan, als dass du einfach wie gesagt, einen Schuldenschnitt machst und die südlichen Länder aus dem Euro rauswirfst. Also das lässt sich, glaube ich, niemals realpolitisch fordern, weil das natürlich jegliche wirtschaftspolitische Grundsätze, auf denen wir gehandelt haben, die letzten 100 Jahre lang einfach über den Haufen wirft. Das Problem ist, wie generell in der Volkswirtschaft, das merkt man ja auch, oder? Wenn man sich damit beschäftigt, wir haben ja auch so einen Kurs an der Uni der Zeit, die Theorie ist immer noch strikt neoliberal. Ja. Also das ist das, was gelehrt wird, versucht wird, irgendwie mit Modellen, mit mathematischen Annahmen zu arbeiten, die aber so stark vereinfachen, dass sie die Realität nicht mehr abbilden können. Und dann eben irgendwie
die haben halt den Physikerneid.
Ja, genau, aber wie gesagt, da wird das mit dieser Mathematik als so eine Monstranz vor sich hergetragen. Was es eigentlich gemacht hat, ist, Modelle aufzubauen, die in der Realität keinen Bestand haben, weil sie einfach viel zu abstrahiert sind.
Aber so. vielleicht können wir mal ganz kurz, ja.
Ja, genau, und lass mich den Punkt noch zu Ende führen. Und und die MMT würde das ja quasi über den Haufen werfen und damit zu brechen, das halte ich für viel unrealistischer als tatsächlich das, was ich vorgeschlagen habe. Ja.
Hm. muss sagen, ich sehe das ein bisschen anders. Aber vielleicht sollten wir mal, jetzt passiert ja was in der Eurozone. Am 1. Januar, wie ich vorhin schon angesprochen habe, tritt ja Kroatien dem Euro bei.
Ja.
Was halten wir denn davon? Also ich war jetzt gerade in Kroatien im Sommer.
Ja.
Und man muss sagen, moderne Flughäfen, Dieselloks und zum Teil sehr runtergekommene Gegend, aber sicher ein Land mit Potenzial. Also es ist ja das Land, wo die Deutschen hin in Urlaub gehen. Was glaubst du denn, wie wird es denn Kroatien
ergehen? Ja, also ich muss ehrlich gesagt sagen, ich bin jetzt nicht so über die wirtschaftspolitische Lage in Kroatien informiert, aber so generell gesprochen, wenn ein Land natürlich eine gewisse wirtschaftliche Leistungsfähigkeit vorzuweisen hat, trotzdem kleines, aber wie gesagt, trotzdem in einem Maß das vorzuweisen hat und sich selber refinanzieren kann, dann ist das ja kein Problem. Das ist ja super so. Das ist ja nur eine Bereicherung für die Eurozone. So, das Problem ist ja nur...
Aber Kroatien ist einer dieser Mittelmeerländer, die ja immer so...
Ja, sicher. Also wie gesagt, kennst du da die Zahlen zur Staatsverschuldung?
Also Kroatien ist ein relativ kleines Land, also wirtschaftspolitisch. Und sie haben eine relativ hohe Staatsverschuldung.
Tatsächlich. Und auch das BIP, also anscheinend scheint es so, dass sie wirtschaftlich nicht wirklich wettbewerbsfähig wären. Also BIP pro Kopf 13.800, das ist natürlich... sehr wenig. Und du hast ja gerade auch erwähnt, dass der Dienstleistungssektor da sehr, sehr hoch ist. Also,
aber da sehen Sie ja Ihre Chance, würde ich sagen.
Hauptteil dann über Tourismus und Ähnliches finanziert. Ja, also so wie sich das jetzt irgendwie erschließt, ist es trotzdem ein wirtschaftlich relativ schwaches Land. Und das sieht so aus, als würde man genau die gleichen Fehler von damals wieder wiederholen. Ja. Aber wie gesagt, warum wird man das machen? Das wird man sicher nicht machen, weil Kroatien so ein supergeiles Wirtschaftsland ist, sondern das wird man machen, weil man sie politisch an uns binden will, weil man jetzt natürlich auch Angst vor dem neuen Kalten Krieg hat und versucht, den Balkan natürlich in eine westliche Richtung zu richten.
Aber bei Kroatien, da sieht man, glaube ich, einfach die Möglichkeit, da, also die haben halt, also Länder, die viel vom vom Tourismus profitieren, die haben ja natürlich immer überproportional gut, oder die Tourismussektoren haben überproportional gut vom Euro profitiert.
Ja.
Weil halt für Touristen das einfach sehr viel besser ist, wenn sie sich keine Sorgen über Wechselkurse machen können, weil die Länder ja auch relativ billig dann sind, dahin zu reisen. Und ich glaube, dahingehend ist es vielleicht schon vernünftig, weil man halt einfach beschließt, das auszubauen. Aber gleichzeitig, wenn man während Corona gesehen hat, hat ja Griechenland auch in ihrem Schuldenabbau ziemlich zurückgeworfen. Wenn dieser Tourismussektor wegfällt, der halt einfach sehr labil ist, dann wirft das halt so ein Land auch sehr deutlich zurück und auch davor ist halt Kroatien nicht gefeit. Das heißt, wir haben jetzt Länder, ich glaube, Italien ist auch stark abhängig vom Tourismus, wir haben Länder wie Spanien, die produzieren noch relativ viel, aber Italien, Griechenland und Kroatien, die sehr stark auf den Tourismus ausgelegt sind, und wenn dieser Sektor wegbricht, dann hat es ja katastrophale Auswirkungen. Das erklärt vielleicht auch, warum die EZB als Corona begann, so drastisch reagiert hat.
Ja, ja, absolut. Also was natürlich auch vielleicht dazu sagen muss, diese private Implikation dieser Währungsunion nimmt auch immer weiter an Wichtigkeit ab. Also was ich damit meine ist, so als Tourist oder ne, wenn du irgendwie bezahlst mit den technischen Möglichkeiten und auch, dass sich so diese Kreditkarte und so weiter auch in Europa festsetzt. Ich glaube, das nimmt so ein bisschen an Relevanz ab. Also insgesamt so diese, weißt du, reale Implikationen ein bisschen ab und diese währungspolitische Wichtigkeit shiftet sich eher ein bisschen auf die Wirtschaftspolitik hin.
Also ich muss sagen, persönlich, aus persönlicher Erfahrung, wir waren in Kroatien, das hat schon sehr genervt, dass ich da mit Kuna bezahlen musste, weil in solchen Ländern versuchen dann irgendwelche Banken einen immer massiv über den Tisch zu ziehen und dann irgendwelche absurde Wechselkurse zu
machen. Aber ich meine, schau, wenn du mit Kreditkarte zahlst, dann hast du ja kein Problem, oder? Das nehmen die meisten an und setzt sich ja bei uns auch durch. Also in Europa war ja lange Zeit auf die Kreditkarte immer noch ein bisschen so geächtet, aber es setzt sich ja schon ein bisschen durch. Ne? Also ja. Ja, lass uns doch noch mal ein bisschen über was Aktuelles reden. Lass uns mal über Großbritannien reden. Da haben wir noch gar nicht drüber geredet. Das ist nämlich ein sehr interessantes Fallbeispiel für uns.
In December I'll be in Beijing, opening up new pork markets. Ich habe leider diese Facial Expression nicht gesehen, aber einfach mal googeln.
Ja, einfach mal googeln. Liz Truss Pork Markets.
Also reden wir über Liz Truss.
Genau, ja. Also ich führe vielleicht mal schnell ein. Liz Truss, wahrscheinlich bekannt, ist neue Premierministerin, ist auf Boris Johnson nach seinem ganzen Partygate-Skandalen gefolgt.
Und wirkte erstaunlich kompetent im Vergleich zu Boris Johnson.
Das stimmt, ja.
Aber jetzt steht Boris Johnson doch als vernünftiger Mann da, was ich nicht für möglich hielt.
Wer hätte das gedacht? Wobei ich glaube, Boris Johnson wahrscheinlich gar nicht so dumm ist. Er gibt sich wahrscheinlich nur so dumm, aber das ist ein anderes Thema.
Könnte man auch mal drüber reden.
Könnte man auch mal drüber reden, ja. Liz Truss erklärtes Ziel ist es ja quasi als Maggie Thatcher des 21. Jahrhunderts zu gelten. Sie ist quasi das Revival der Reaganomics, also der ökonomischen Theorie von Ronald Reagan damals, die genau das, was, also wenn ich von neoliberaler Wirtschaftspolitik rede, dann meine ich die Reaganomics und den Thatcherismus.
Wo Thatcher dann in der Sitzung der Partei aufschreibt, genau, und den Buch und von Keynes,
von Hayek,
und sagt, this is what we believe in.
Genau, das meine ich damit, ja, genau. Und genau, einer der Hauptpunkte von Liz Truss neuer großer Wirtschaftspolitik ist ja, die Steuern zu senken. Na, die altbekannte Theorie des Trickle-Down-Effekts, wenn du den Reichen die Steuern kürzt, dann haben die mehr Geld zum Ausgeben und dann werden die es konsumieren und dann hilft das am Ende der ganzen Wirtschaft. Der ist natürlich, weiß ich, 1000-mal empirisch widerlegt worden und ist natürlich auch logisch einfach falsch, aber
ja. Da kann man auch ein einfaches Beispiel bringen, das habe ich neulich von irgendeinem Comedian gesehen, lustigerweise. Das war halt, wenn du die Steuern der Reichen kürzt, dann ist der Gedanke, dann können sie sich neue Häuser kaufen, neue Autos und ein Vogelstrauß. Mhm. Aber wenn du denen nicht die Steuern kürzt, dann haben sie schon trotzdem, also wenn du das machst, dann kaufen sie sich neue Häuser, nicht neue Autos. Nein, die haben die schon. Also was machen sie? Sie behalten das Geld. Ja, ja. Vielleicht kriegt der Vogelstrauß einen Monokel, aber im Prinzip hast du nichts erreicht. Und diesen Effekt, auf den vertraut man immer noch.
Ja, genau. Also es ist halt einfach pure Ideologie und wie gesagt, in der, es ist auch noch ganz kurz als Einschub, das ist auch in der akademischen Wirtschaftswissenschaft auch diese Idee, dass Geld mehr Inflation treibt, ist eigentlich alles hinfällig. Also das nimmt eigentlich kein ernstzunehmender Professor mehr wirklich in Bezug, aber es ist halt in der
Ideologie. Unser Professor, du hättest den mal in der ersten Vorlesung gesehen. Der war sehr auf dem Trip, dass also, höhere Steuern, also die Produktivität einer Volkswirtschaft senken.
Also ja, vielleicht manche Knallköpfe gibt es noch, aber also wie gesagt, in der Akademik ist das eigentlich schon widerlegt. Aber genau, noch zu Liz Truss. Genau, ich glaube, sie wollte den Spitzensteuersatz von 45% auf 40% senken, was dann dazu geführt hat,
dass übrigens, die 45 sind schon niedriger als es in Deutschland
hat. Ja, ja, also ich weiß nicht, weißt du, wie viel wir in Deutschland
50, haben? 50,
über 50. Ich glaube auch, ja, ich glaube auch über 50. Und das hat dann dazu geführt, dass die Märkte sehr empfindlich darauf reagiert haben, weil das Problem war, dieser Plan war nicht refinanziert. Also sie hat einfach gesagt, wir kürzen die Steuern, aber wir sagen euch nicht, wie wir das refinanzieren, wir refinanzieren das, also sie hat nichts gesagt, aber indirekt heißt das natürlich, wir refinanzieren das über Schulden. Und dann sind die Staatsanleihen, also quasi die Zinsen auf Staatsanleihen, also Staatsanleihen sind ja das Instrument, womit sich ein Staat finanziert im normalen Fall, von 0,7% auf, ich glaube, über 3,5% innerhalb einer Woche gestiegen. Also völlig absurde Schritte, was normalerweise nicht möglich ist. Also wir in Deutschland haben eine negative Zinssatz auf unsere Staatsanleihen, weil es relativ stabil ist, aber die haben jetzt über 3,5%. Und was die Bank of England dann machen musste, war notintervenieren und Staatsanleihen aufkaufen, also quasi auch Quantitative Easing betreiben, um die Wirtschaft noch halbwegs zu retten und keinen globalen Finanzskandal auszulösen. Und das Lustige ist eigentlich, was sie da gemacht haben, ist, sie haben quasi so das Dümmste aus der MMT genommen und das Dümmste aus den Reaganomics und es halt quasi irgendwie verwurschtelt und dann halt damit fast ja die Wirtschaft gecrashed. So.
Aber man kann auch einfach, da bin ich auch irgendwie froh, dass die gegangen sind aus der EU, weil, also dass dieses Land sich auf dem absteigenden Ast befindet, das kann ja niemand mehr ernsthaft dementieren. Aber mir ist gerade eine Frage dazu eingefallen. Mhm. Du hast ja gesagt, dass Liz Truss groß die Steuern gekürzt hat, ja, für die Reichen und das nicht refinanziert hat. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, als Donald Trump 2017 Präsident wurde, war ja einer seiner ersten Dinge, die er gemacht hat, glaube ich, in den ersten 100 Tagen, war ja diese große Tax-Reform, wo er auch die Steuern für die Reichen gekürzt hat. Ich glaube, das hat auch ein großes Loch in das Haushalt aufgemacht, weil Trump war ja der Präsident, glaube ich, der die meisten neuen Staatsschulden. Ja.
Und das ist ein interessanter Punkt, den du ansprichst. Das
also warum, meine Frage vielleicht zu formulieren, warum ist die Wirtschaft dann nicht gecrashed?
Ja, ja. Und das ist wirklich ein ganz interessanter Punkt und ein wichtiger Punkt, weil das kommt auch immer in Diskussionen so als Thema auf. Was ist denn mit den USA? Wieso haben die so wahnsinnig viele Schulden, aber wieso scheint es sie nicht
auch wirklich zu betreffen? Auch bei anscheinend verfeindeten Ländern.
Genau, bei China. Genau. Und warum haben sie jedes Jahr diesen Shutdown, wo sie einfach ihre ganze Staatswirtschaft runterfahren müssen und warten, bis ja dieser neue Haushalt approved ist? Und der Punkt, glaube ich, also das ist meine Meinung, ist, dass die USA einfach eine singuläre Rolle innerhalb der Weltwirtschaft genießen. Also der Dollar ist bis heute die stärkste Währung. Der Dollar quasi ist in jedem wirtschaftspolitischen Konzept drin. Es wird, wenn du sagst, der Euro ist schwach, dann sagst du meistens, der Euro ist schwach gegenüber dem Dollar. Also quasi sie genießen eine gewisse Autorität im globalen Geldsystem, ganz einfach aufgrund ihrer politischen Macht, weil sie das damals so geschafft haben. Und es gibt auch, ja, kann man sich auf YouTube anschauen, Alan Greenspan, der damals die US-Notenbank geleitet hat, oder mir ist leider der Name entfallen, aber es war der Vorsitzende des Haushaltsausschusses im Repräsentantenhaus, die beide gesagt haben, wir können Schulden aufnehmen, also im O-Ton quasi, wir können Schulden aufnehmen, wie wir wollen. Der Punkt ist nicht sozusagen die Inflation, sondern es ist die Realwirtschaft. Also sie haben selber schon diese Theorie dieser MMT eigentlich indirekt bestätigt. Also wie gesagt, die USA haben da eine singuläre Rolle drin. Die Großbritannien hat halt nicht so eine starke Wirtschaft und nicht so eine politische Macht, das auszugleichen wie die USA. Das
und sie haben sich, die USA haben sich halt auch einfach sehr elegant in alle wichtigen finanzpolitischen internationalen Gremien sehr stark positioniert, auch unabhängig von der Realwirtschaft. Also im IWF haben sie, glaube ich, immer noch ein Veto-Recht. Da war ja China irgendwie, hat ein Drittel der Stimmrechte der USA und so. Das ist total, also immer noch haben sie dieses Veto-Recht, weil sie irgendwie mehr Stimmen abgegeben haben. Ich glaube, in der Weltbank ist es, glaube ich, auch der Fall, wenn ich mich richtig erinnere. Also die USA haben einfach überall eine dominierende Rolle. Und da war auch einfach ein überragender Fehler der Briten, aus der EU auszusteigen, weil die EU hat ja immerhin dann doch noch ein bisschen zusammen agiert. Das ist jetzt halt auch verloren gegangen. Jetzt ist da eine Wirtschaft mit eigener Währung, die eigentlich sehr stark ist, aber jetzt plötzlich um sein eigenes Überleben kämpfen muss. Und das, um nochmal zu betonen, dass der Brexit eine scheiß Idee war, aber das ist ja gelaufen. Absolut.
Ja, das Problem.
Aber jetzt erklär, also die Antwort auf meine Frage mit Donald Trump ist, das geht, weil
die USA wenn ich es jetzt halt in einem Satz zusammenfassen würde, würde ich einfach ganz klassisch sagen, die USA sind too big to fail. Also wenn die US-amerikanische
Wirtschaft... Oh, das ist aber ein gefährlicher Satz.
Ja, also ist es tatsächlich so. Also wenn die US-amerikanische Wirtschaft zusammenbricht, dann was bricht da nicht zusammen, sozusagen die Frage. Ne? Also ich glaube, es werden sich wenige Spekulanten finden, die gegen US-amerikanische Staatsanleihen wetten. Im großen Stil, es wird natürlich immer wieder gemacht. Es gab auch in der Corona-Krise so eine halbe eine Staatsanleihenkrise in den USA, also über länger verzinste Wertpapiere, aber das hat sich dann wieder gelegt. Und wie gesagt, die amerikanische Notenbank ist auch relativ frei in ihrer Gestaltung. Also wenden auch, wie gesagt, wie ich es gerade schon ausgeführt habe, haben schon diese modernen Theorien dieses Geldsystems, diese empirisch bestätigten Theorien der Modern Monetary Theory verinnerlicht, aber geben sich trotzdem immer noch einen gewissen Anschein, ne, um der Ideologie willen.
Aber am Anfang haben wir einen Vergleich gezogen zwischen der EZB und der Federal Reserve. Das heißt, der Grund, warum die EZB eine andere Politik fahren muss, vielleicht auch als die Federal Reserve, obwohl die Aktionen der Federal Reserve mit dem Erhöhung des Leitzins fragwürdig sind, ist, weil der Euro einfach nicht stark genug in der Welt ist, um so agieren zu können wie der Dollar. Das heißt aber, du sagst immer, der Euro ist eine schlechte irgendwie Idee und instabil. Jetzt eine hypothetische Euro-Reform. Ja, wir machen jetzt einfach ganz groß Modern Monetary Theory. Wir machen ganz tolles Quantitative Easing. Vielleicht machen wir das sogar politisch gelenkt. Könnte sich der Euro in eine ähnliche Rolle wie der Dollar aufschwingen?
Also ich glaube, also das habe ich jetzt gerade vergessen zu erwähnen, aber das ist auch ganz wichtig zu erwähnen, ist, dass die also Amerika natürlich auch eine gemeinsame Wirtschaftspolitik verfolgen kann und einen gemeinsamen Sozialstaat hat und gemeinsame Kontrolle über ihre Politik hat. Das haben wir in Europa nicht und das werden wir auch, wenn wir das Konzept Europa so beibehalten wollen, mit Nationalstaaten auch nie erreichen können. Weil, ich meine, wenn du jetzt den Nationalstaaten einfach die Hoheit über ihren Staatsausgaben nimmst, was bleibt dann eigentlich noch von wirklich einer nationalen Souveränität so? Also da müsstest du halt sagen,
das Heimatministerium.
Ja, genau, das Heimatministerium von Horst Seehofer, was keinen einzigen Antrag in 4 Jahren Regierungszeit eingebracht hat. dann geht man halt irgendwie auf die Vereinigten Staaten von Europa dann. Das ist eine andere Theorie, aber ja, dann würde ich sagen, auf jeden Fall, weil wir, also Europa hat eine sehr, sehr große Wirtschaftsmacht, nur man ist halt immer, und auch eine sehr starke politische Macht, man ist halt immer sehr zerstritten gegenseitig, ne? Das ist halt das Problem, ja.
Das heißt, aber du meintest ja eben, um ein bisschen dir Konter zu geben, als der Euro eingeführt wurde, war ja Europa viel mehr geeint, als es jetzt ist.
Ja, also wenn du ja...
Da hat man vielleicht eher eine Perspektive gesehen, das stärker integrieren zu können. Und dann haben sich halt die Dinge anders entwickelt. Vielleicht auch selbst, also definitiv selbst verschuldet, aber die Vision war vielleicht einfach eine andere.
Aber trotzdem musst du sagen, die Mutter allen Übels, wenn du so willst, ist trotzdem, dass wir keine gemeinsame Wirtschaftspolitik haben. Wir können uns nicht gegenseitig abstimmen, wie wir unsere Wirtschaft gestalten. Wir können uns auch nicht gegenseitig abstimmen, wie wir unsere innere Finanzpolitik gestalten, wie wir unsere Staatsausgaben verwalten und wie wir die Staatsschulden verwalten. Das können wir nicht gemeinsam machen. So, das ist am Ende schon der Grund allen Übels in Europa, oder? Weil die USA können das natürlich machen. Da regelt das einfach das Federal Government. Aber bei uns gibt es das einfach nicht.
Aber von der Leyen hat ja auch als die Kommissionspräsidentin wurde davon gesprochen, dass ja das Ziel ist, ein vereintes Europa, also ein nicht nur in der EU vereintes, sondern wirklich einen europäischen Staat anzustreben. Unter der Perspektive war das ja vielleicht
ein bisschen. Aber überleg mal, weil diese Forderung gibt es ja immer wieder. Die war ja auch damals von Macron oder vom gemeinsamen Finanzminister, der ein eigenes Budget hat und damit dann verwalten kann. Überleg mal, was passieren würde, wenn wir das heute einführen würden. Wer würde der Finanzminister sein? Irgendein Deutscher, Hans-Werner Sinn vielleicht oder so. Und
vielleicht noch ein Luxemburger.
Und was, ja, oder vielleicht Luxemburger. Und was würde der für Politik machen? Natürlich strikt, ne? Reaganomics, neoliberale Politik, die natürlich nicht im Sinne einer realwirtschaftlichen Aufbaus wäre, sondern natürlich wieder klar in dieser ideologischen Schranke so. Also, wo willst du damit hin? Ne?
Ich verstehe. Aber vielleicht können wir noch mal ganz kurz in dem Kontext über China sprechen. China ist sehr wichtig.
Ja.
Aber die sind ja auch in der finanzpolitisch speziellen Rolle. Also wir haben jetzt ja beleuchtet, wie die EZB das macht, wir haben beleuchtet, wie Japan das macht, wir haben geschaut, wie die USA das macht. Mhm. Wie macht China das denn?
Also die chinesische Zentralbank ist ja weltweit bekannt dafür, sehr aggressive Geldpolitik zu betreiben und auch wirklich...
Wovon sie sich ihr Wirtschaftswachstum gekauft haben.
Ja, und auch wirklich sehr frei mit Ideologie. Also Ideologie zählt da eigentlich gar keine Rolle, sondern die sind wirklich völlig frei in ihrer Gestaltung. Und das macht eigentlich auch ihre ganze währungspolitische Macht aus. Also was man gesehen hat, eben vor allem in den 90er Jahren und auch in den frühen 2000er Jahren, ist, dass die natürlich extrem ihre Währung selber abgewertet haben. Also die haben einfach ihre Währung auf den Markt geschmissen, damit den chinesischen Yen,
weißt du das? Ich glaube, Yen ist, glaube ich, sogar zwei Währungen.
Ja, also jedenfalls ihre eigene chinesische Währung abgewertet haben und dann damit natürlich Exporte aus China deutlich erleichtert haben. Und das war damals...
Renminbi.
Okay, Renminbi. ja.
Oder Yuan. Na, egal.
Ja. Und das natürlich auch zu der Zeit, das muss man sagen, also dieses Quantitative Easing, das ist ja auch nicht, das ist ja alles nicht so alt, ne? Also diese Probleme haben wir ja noch nicht so lange. Und das natürlich zu einer Zeit, wo die Chinesen das gemacht haben, wo das völlig verpönt war, also für eine Zentralbank. Also da muss man sagen, die sind sehr aufgeschlossen gegenüber diesen neuen Theorien und das macht auch am Ende ihre Stärke aus. Das ist das beste Beispiel für sozusagen eine progressive
Theorie. Aber die sind ja auch in einer ganz anderen wirtschaftlichen Situation. Die haben ja ihren Finanzsektor stark
dereguliert. Aber die sind ähnlich exportorientiert wie Deutschland. Also sie haben natürlich eine stärkere Wirtschaft, ganz einfach, weil sie mehr Menschen haben, weil sie einen viel größeren Binnenmarkt haben. Aber sie sind ebenfalls sehr stark exportorientiert, wie Deutschland auch. Also ja. Gut, natürlich, sie haben mehr Rohstoffe, das ist klar. Also sie sind nicht so abhängig wie wir, aber im Grunde ist der Unterschied gar nicht mal so groß.
Gut, also du konntest es jetzt als sehr positives Beispiel, aber worauf ich noch hinaus wollte. China ist ja interessanterweise, die USA haben ja große Schulden bei China, aber auf der anderen Seite ist ja auch China sehr stark verschuldet im Ausland. Und ich habe da vorhin mit einem Kollegen, der jetzt vorhin schon leider gegangen ist, drüber geredet. Diese Verschuldung von Ländern, die miteinander handeln, gegenseitige Verschuldung, da können wir auch auf die Tage 2 Seiten nochmal irgendwann mal zurückkommen. Aber das ist ja immer eine Eigenschaft von Handel, dass also Staaten bei sich gegenseitig verschuldet sind. Also China ist, glaube ich, ziemlich ähnlich verschuldet bei den USA wie umgekehrt. Mhm. Ich wollte das einfach nur nochmal ergänzen, weil wir eben über die USA gesprochen haben und es ja immer sehr hervorgehoben wird, wie hoch man doch verschuldet ist bei China und auch China ja in Europa, gerade in Griechenland, immer mehr Fuß fasst. Die haben ja diesen Hafen in Piräus, glaube ich.
Ja.
Kauft.
Also sicher, ich meine, natürlich, das ist natürlich auch ideologisch motiviert, dass vor allem bei uns in Deutschland auch immer sehr gerne dieses Schreckgespenst dieses chinesischen Wirtschaftswachstums und dieses sozusagen Aufstiegs gezeichnet wird, aber was natürlich auch zur Wahrheit dazu gehört, ich habe jetzt leider keine Zahlen dazu, aber das kann man gerne dann irgendwie nachrecherchieren oder schauen, kann jeder machen, ist, dass der chinesische Binnenmarkt für die chinesische Wirtschaft nicht so relevant ist, wie natürlich der Export. Also sie sind extrem ausdenklich vom Ausland, wie du gerade gesagt hast, und vom Handel. Und natürlich eine Sanktion aus westlichen Staaten würde sie sehr, sehr hart treffen. Und wenn du sagst, das ist natürlich auch in gewisser Weise zweiseitig zu betrachten, was sie ja auch gemacht haben, sie haben die gleichen Probleme wie wir. Also man sieht da eben zum Beispiel dieser Immobilienblase, die sie derzeit erleben, haben wir diese große Firma Everglade, glaube ich, oder so. Ja.
Evergreen war die Reederei, aber so ähnlich.
Ja, irgendwie so hießen die, genau. Und sie bewegen sich ja ebenfalls innerhalb der gleichen Denkmuster wie wir und nehmen die gleichen Probleme mit, aber was man eben beobachten kann, ist, dass sie deutlich freier darauf reagieren und viel weniger ideologisch. Aber
sie fahren halt auch einen viel heißeren Ritt als wir in der Eurozone. Ja. Also China, also Europa ist ja eigentlich noch in relativ komfortablen Puffern, würde ich sagen. Wenn bei China, also da können ja auch, also deswegen ist auch dieser Hard Lockdown da so kritisch für die und auch diese aufstrebenden Proteste da. Die sind halt einfach deren Politik hat sehr lange ihnen sehr gutes Wirtschaftswachstum erkauft, aber wenn das nicht mehr klappt, dann sind die plötzlich in einer ganz drastischen Situation. Mhm. Und deswegen ist es doch immer schwierig, uns damit zu vergleichen, weil die agieren sehr frei, da hast du recht. Aber die machen halt auch Dinge, die wirklich abgefahren sind und die auch wirklich gefährlich sind. Und sie machen das deswegen, weil sie politisch dieses Wirtschaftswachstum brauchen. Weil wenn sie das nicht mehr haben, dann ist halt die regierende, ist die Partei.
Sicher, ja. Ich meine, dass sie damals so diesen Kapitalismus eingeführt haben, das hat sie auch wirtschaftlich eigentlich nur politisch gerettet, oder? Also ich meine, ohne diesen Aufstieg, dass sie damals hatten, wäre das natürlich auch eine ähnliche Schicksal wie die Sowjetunion dann damals erreicht worden. Deng Xiaoping, glaube ich, war das damals mit der schwarzen Katze oder so. Mir ist dieses Sprichwort gefallen, aber genau, der dann auch den Kapitalismus da eingeführt hat. Aber es ist, wie du sagst, es ist ein sehr interessantes Beispiel, weil es uns eigentlich viele Sachen vormacht. Wie gesagt, also noch ganz kurz da mal drauf zurückzukommen, wir haben ja oft jetzt dieses Thema oder dieses Wort benutzt, dieses Modern Monetary Theory, es dürfte vielleicht einigen bekannt sein, aber sozusagen ist es so diese Anti-Mainstream-Wirtschaftstheorie, die da irgendwie vorherrscht, der ich auch Vertreter bin, und das, was ich sage, ist auch irgendwie in dem Kontext dazu einzuordnen, die in so gut wie jedem Staat heutzutage in der Welt betrieben wird. Und zum Beispiel in Vereinigten Königreich, was wir gerade betrieben haben, ganz direkt betrieben wird, dass sie sagen, wir finanzieren einfach diese Steuererhöhungen, Steuererniedrigungen mit Schulden so, aber es nie irgendwie wirklich explizit ausgesprochen wird, weil man immer Angst davor vor der Implikation hat, weil wenn du das zu Ende denkst, bedeutet das einfach nur, ne, dass Staatsschulden am Ende keine Verbraucherschulden sind und dass der Staat eigentlich so viel Schulden aufnehmen kann, wie er die Wirtschaft in Lage ist zu verbrauchen.
Und das ist halt auch sehr interessant, weil Deutschland hängt ja immer noch an der schwarzen Null. Wir haben es ja sogar in unserer Schuldenbremse, steht ja bei uns im Grundgesetz, aber sicher, ist ja dann doch nicht so relevant schien.
Ja, sicher, aber nicht in den ersten Artikeln. Und das Grundgesetz lässt sich, also das hat man ja auch oft geändert, auch mit dem Bildungspakt damals, das wäre kein Problem, das abzuschaffen.
Ja. Aber nichtsdestotrotz, ja, Christian Lindner ist ja trotzdem Vertreter der schwarzen Null, trotzdem Gegner von neuen Schulden. Und das ist eigentlich sehr spannend, weil uns neue Schulden ja schon profitieren können als Land. Wir sind ja ein Land in ganz, ganz drastischem Investitionsbedarf.
Ja, absolut.
Also die Energiekrise muss, die Energiewende, Verzeihung, muss bewältigt werden in einem viel höheren Umfang als andere europäische Länder. Wir müssen mehr in unsere Bildung investieren. Aber auf der anderen Seite halten wir diese schwarze Null fest. Also ein Relikt einer Theorie, die wir eigentlich finanzpolitisch abgeschafft haben.
Und man kann es ja auch mal einfach probieren. Man kann ja auch einfach mal fragen, irgendwie jemanden, der die schwarze Null vertritt, ja, warum ist denn die schwarze Null gut? Warum, ne, was bringt uns das?
Naja, das Argument ist ja sehr einfach.
Die sagen immer, ja, die Antwort bekommen, ja, weil es halt so ist, weil Schulden halt schlecht sind. So, dieses Argument wirst du bekommen.
Naja, die sagen halt, wir wollen halt die Schulden nicht in den Voraus.
Ja, genau. Oder natürlich das Generationenargument, die späteren Generationen zahlen uns das. Ist es so? Also, da kannst du
ja. Aber die späteren Generationen können einfach diese Schulden umschichten. Also, ja, wenn wir jetzt investieren, dann fällt es ihnen viel leichter.
Und dann kann man ja auch mal fragen, wann denn bitte Deutschland wirklich in einem großen Maße seine Staatsschulden zurückgezahlt hätte. Also ich meine, wir haben ja Staatsschulden jetzt, die wurden ja in der Vergangenheit logischerweise aufgenommen, die zahlen wir als kommende Generation ja nicht ab. Also Staatsschulden sind nicht dafür da abzuzahlen, sondern es ist einfach nur
sozusagen Geschichte zu
werden. Genau, ein Bilanzdefizit, die der Staat ausgibt, um die Wirtschaft anzukurbeln. Es ist einfach sehr, sehr bescheuert. Und wie gesagt, es ist leider sehr traurig, weil die FDP ja das eigentlich so ein Kern ihrer Wirtschaftspolitik
hat. Wo du Mitglied bist.
Ich bin ja selber Mitglied der FDP. Aber ich glaube, dass man, wie gesagt, diese progressive Wirtschaftstheorie mit dem Liberalismus vereinen kann. Es ist keine linke Theorie, sondern es ist einfach eine empirische Theorie, die an der Wirklichkeit sich festmacht. Oder das
man muss, man muss auch einfach sehen, dass das auch noch ganz andere Implikationen hat, Schulden aufzunehmen für ein Land. Weil Staatsanleihen sind auch einfach für Privatinvestoren zum Beispiel eine relativ sichere Art und Weise vorzusorgen. Ja. Und man verpasst halt diese Chance und verpasst auch die Chance, ordentlich zu investieren.
Sicher.
Und da unterscheidet uns ja gar nicht so viel von Griechenland. Ja, also Griechenland hat nicht investiert, die haben viel Geld in ihren Sozialstaat gesteckt. Und die SPD hat mit Merkel ja auch stark den Sozialstaat ausgebaut. Mhm. Wir haben die Mütterrente eingeführt. Wir haben das wollte ja mal sogar das Renteneintrittsalter senken.
Ja.
Sie haben ganz viele Geschenke verteilt, die wir uns wahrscheinlich auch leisten können. Wir sind ja ein wirtschaftlich starkes Land. Aber auf der anderen Seite haben wir einfach verpasst, zu investieren. Das heißt, eigentlich unterscheidet uns nichts von den Griechen. Die Griechen konnten sich billiges Geld leihen und wir sparen uns billiges Geld.
Ja, also, aber was wir da auch wirklich nochmal ganz explizit sagen müssen, ist, dass es wirklich einen riesigen Unterschied macht, in welcher Währung du dir diese Schulden quasi aufnimmst. Also, das müssen wir wirklich nochmal sagen, wenn sozusagen die USA, ne, in Dollar-Schulden aufnehmen, das ist was ganz anderes, als wenn die USA in Yen-Schulden aufnehmen. Also, und das müssen wir ja auch nochmal unterstreichen. Es ist, wenn du dich in ausländischer Währung verschuldest, nützt dir das ganze theoretisch nichts. Also, du müsstest quasi eine, wie, da sind wir wieder am Anfang dieses Podcasts, wir müssen quasi der EZB den institutionellen Rahmen geben, dass sie quasi die Staatsschulden in Euro aufkauft. Die EZB selber muss es machen. Es darf kein, auch nicht wirklich ein sozusagen starker privater Anteil sein, sondern es muss die EZB an sich sein, die das Währungsmonopol hält. Aber dann hätten wir sozusagen über die wirtschaftliche Kraft hinaus, das ist wichtig, natürlich nicht unendlich, aber über die wirtschaftliche Kraft hinaus kein Problem mehr.
Gut, aber das ist ja schön, dass du den Bogen zum Anfang zurückgesponnen hast.
Ja.
Und jetzt bitte ich dich nochmal, was wäre denn deine Wunschvorstellung? Wie soll die EZB, wenn du jetzt unabhängig von der Schwierigkeit, das zu verkaufen, was sollten wir tun?
Wir geben der EZB die Macht, diesen Satz, whatever it takes, vollständig umzusetzen.
Wir machen die Japan.
Wir machen die Japan-Regelung, genau.
Und das würde uns retten, das würde
Das
uns helfen.
könnte uns retten, ja. Das könnte uns retten, ja.
Und was machen wir mit Griechenland? Was machen wir mit den südländischen Ländern, die.
Wir verpflichten uns, ihre Staatsanleihen aufzukaufen.
Aber was machen wir, um eher in Realwirtschaft zu unterstützen? Weil das ist ja das,
Wie
was wir
gesagt,
dann tun
ich bin
müssen.
kein Experte für griechische Wirtschaft. Ehrlich gesagt, ich weiß auch nicht genau, was die produzieren,
Mehr
aber
Oliven.
mehr Olivenbäume pflanzen.
Brüssel vor Ort,
Nein,
mehr
aber auf
Oliven.
auf einem abstrakten Niveau natürlich, genau, die Realwirtschaft aufbauen, Subventionen, wie wir es damals auch gemacht haben. Aber wie gesagt,
Aber den Euro
zu
nicht
verpflichten,
aufsplitten.
nein, nicht. Also, wenn das möglich wäre, das habe ich ja vorhin ausgeführt, dann lieber diese Variante, aber die wird realpolitisch viel schwieriger umzusetzen sein, als den Euro aufzusplitten. Deswegen wäre ich eher für Euro aufsplitten, aber ja.
Ich glaube, damit können wir auch unsere Folge hier
Ich denke
beenden.
auch.
Ich hoffe, es war nicht zu wirr. Ich hoffe, wir haben einen würdigen Anschluss geleistet. Es war auf jeden Fall vom Gefühl her mehr Alkohol involviert. Und vom Gefühl her
Vom Gefühl
zumindest.
ein
Also ich sehe
bisschen.
da drüben meinen Kollegen Stirn runzeln. Aber also never mind. Wir hoffen, dass euch auch diese zweite Folge gefallen hat. Und wenn das der Fall ist, dann werden wir vielleicht auch versuchen, das regelmäßiger jetzt fortzufahren. Wir müssen nicht
Ja.
immer 3 Monate Pause machen. Und damit wünsche ich einen schönen Resttag oder Nacht oder wann auch immer ihr das hört. Auf Wiederschauen.
Von mir ebenso. Tschüss.